Ich weiß nicht, ob Sie in der letzten Woche gelesen haben, am Montag ging eine Meldung eigentlich durch alle Zeitschriften, durch RTL, Bild-Zeitung, Spiegel, Stern, Fokus, und sie landete auch bei mir auf dem Tisch. Und zwar war eine Familie zum Gottesdienst gefahren im Süden Deutschlands, und die haben wohl mega Stress in ihrem Auto gehabt, mehrere Kinder dabei. Und der Vater hat dann seinem Elfjährigen, so, ich habe ja auch einen Elfjährigen, gesagt, entweder kommst mit zum Gottesdienst, die Zeitung hat daraus gemacht, zum Gottesdienst und beten, oder ich lasse dich hier am Parkplatz raus und die kannst die 8 Kilometer nach Hause laufen. Da hat der Sohn gedacht, naja, der Vater, der macht hier einen Scherz, hat er aber nicht. Hat den Sohn einfach stehen gelassen. Und das fand dann den Weg in die Zeitung, und dann hieß es, deswegen kam es auf meinen Tisch, in einer freien evangelischen Kirchengemeinde. Das sind die Eltern, da war der Gottesdienst, da waren sie unterwegs zu. Und dann haben natürlich meine Kollegen Pressesprecher mich angerufen und haben gesagt, Dietrich, mach dich auf was gefasst, da kommt was auf dich zu. Und so war es, ich hatte 1,5 Tage damit zu tun. Zumal wir als Freikirchen sowieso in der Presselandschaft so den Namen haben, Freikirchler schlagen ihre Kinder mehr als andere. War so eine Meldung vom Kriminologen Pfeiffer. Das ist ja so ein Fachmann, der hat da Statistiken sehr einseitig ausgewertet. Das ist schon so eine Sache. Und da ist man auf dem Weg zum Gottesdienst. Ich kenne das ja auch. Vater war Pastor. Wir sind immer zum Gottesdienst gegangen meist. Waren 4 Kinder zu Hause. Ist eine größere Familie. Und da kann es schon passieren, dass man richtig Stress bekommt. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Das läuft wahrscheinlich auch immer alles so smooth, reibungslos ab. Manch einer kommt auch so in Gottesdienst. Und meine Frau sagte, ja, die müssen richtig gestritten haben. Und nicht nur der Vater mit seinem Sohn, sondern auch untereinander. Die Mutter und der Vater. Denn es heißt, 2 Kilometer später hat die Mutter ihren Mann überzeugt, stehen zu bleiben, und er ist nicht etwa zurückgefahren, sondern sie durfte aussteigen, 2 Kilometer zurücklaufen und nachgucken, wo ihr Sohn ist. Der war aber nicht mehr da, der war schon längst von der Polizei eingesammelt. Das hat ein bisschen was mit dem Predigtthema zu tun. Also das hat mit dem, wir sind als Eltern aufgefordert, Grenzen zu setzen. Und die Kinder sollen sich an diesen Grenzen abarbeiten. Und die Kinder dürfen auch diese Grenzen überschreiten. Das gehört zur Erziehung dazu. Und ich weiß aus dem BU, das kann einen mal richtig zur Weißglut treiben, wenn da so ein 12-Jähriger sitzt und dich richtig herausfordert. Und da habe ich schon gemerkt, Dietrich, du verlässt hier den grünen Bereich, den Gott dir gegeben hat. Du gehst in den roten Bereich, wo ich bin ja schon stärker, ne? Und ich habe auch mehr Argumente, aber manchmal merkt man, da ist eine Grenze, die auch ich nicht überschreiten darf. Und wir wissen ja nicht, was da passiert ist im Einzelnen. Ja, der Vater hat natürlich nicht geahnt, dass er nächsten Tag in allen Zeitungen Deutschlands steht. Ja, und dass das ein gerichtliches Nachspiel hat wegen Fürsorge- und Aufsichtspflicht, ist ja verletzt worden. Man diskutiert im Augenblick noch, ob er seinen Sohn einer Gefährdung ausgesetzt hat. Also sie können noch glimpflich davon kommen. Also das ist schon ein heikles Thema. Wir können nicht sagen, oh, der Vater war nur und den Stab über ihn brechen. Es ist ja eine schwierige Situation. Wie geht man damit um, wenn ein sein Sohn so herausfordert? Und ich habe eben noch gedacht, ich habe lange drüber nachgedacht, was ich gemacht hätte. Hätte ich gesagt, Sohn, du bist noch nicht religionsmündig, solange das noch nicht bist, bis 14 dann ist vielleicht noch eine andere Zeit, aber solange tust du das, was ich sage. Oder der Spruch, solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst, tust du das, was ich sage. Es geht ja darum in der Erziehung, dass man in einer Beziehung miteinander ist. Und dass Vater und Sohn, dass die Herzen sich verbinden. Und ich habe heute gedacht, eine gute Idee wäre gewesen, bei allem Konflikt vielleicht zu sagen, wir fahren jetzt dahin. Und der Vater geht mit dem Sohn raus, nicht in Gottesdienst, sondern nimmt die Zeit sich und fragt nach: Sohn, was ist eigentlich dein Problem? Das wäre ein Signal. Das wäre ein Signal von Liebe und Wertschätzung seinem Sohn gegenüber. Und ich glaube, dass Gott manchmal, unsere eigenen Kinder sind ihm wichtiger, als dass wir mal einmal auch im Gottesdienst sind. Das können wir als Erwachsene verkraften. Ich habe auch so eine Geschichte von einem Sohn mitgebracht. Es ist nicht der verlorene Sohn, nicht aus Lukas, sondern aus Markus. Markus Kapitel 10 steht das. 6 Verse sind das, aber die haben es in sich. Luther sagt, ein reicher Jüngling, hat damit auch recht. Und als Jesus auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm: Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Das ist ja durchaus auch eine bekannte Episode aus dem Neuen Testament, hat man im Kindergottesdienst oder Regierungsunterricht oder wo auch immer schon mal gehört. Und wir haben hier zu tun mit einem Mann, den können wir kurz charakterisieren. Er ist tatsächlich ein junger Mann, so steht es in einer Parallele. Er ist ein Mann, ja. Ich hoffe, die Frauen können sich heute trotzdem ein Stück weit identifizieren. Er ist reich, wie auch wir, die wir vielleicht nicht reich sind, hoffe ich, dass wir uns auch identifizieren können. Und er ist ein Archon, einer der Führenden. Der ist schon in jungen Jahren einer, der bei den Toren saß und Einfluss hatte. Wir wissen nicht, weshalb. Wir kennen dieses Wort Archon, Monarchie, Hierarchie, hat was mit an der Spitze stehen zu tun. Das sind so mehr die nüchternen Fakten. Und dann gibt es auch so die weichen Seiten. Wir lernen etwas über ihn, dass er die Gebote gehalten hat, dass er sehr initiativ und aktiv ist. Er läuft hin, er schmeißt sich da auf den Boden. Er kann in Hierarchien denken, das hören Chefs gerne. Und er denkt sogar über die Ewigkeit nach. Also ein Mann, der bei uns hier herzlich willkommen wäre, auch mit den Möglichkeiten der Spenden, an die wir dann denken würden, der könnte hier gerne bei uns dabei sein. Und er kommt in einen Dialog. Er fängt an, mit Jesus zu reden. Und das ist alles so ein bisschen die Geschichte außen herum. Ja, da gehe ich recht schnell drüber. Er ist nicht ganz präzise in seinem Denken. Er sagt: Was muss ich tun, damit ich erbe? Erben tue ich, ohne was zu tun. Erben ist ein Segen. Ist eigentlich eine schöne Sache, wenn man was mitbekommt von seinen Eltern. Sei es ein Grundstück oder ein bisschen was auf der hohen Kante. Oder auch Kultur, dass der Vater einen einführt in die klassische Musik, ja, wie der Andi, ne, seine Kinder sind alle irgendwie am Musik machen. Der Andi, wir kennen uns. Ja, der Fabian saß hier vorne aus meiner Gemeinde Rhein-Sieg, und gibt auch andere Dinge, geistliches Erbe. Aber letztendlich ist das nicht etwas, wo ich als Sohn etwas tun muss, sondern man bekommt es. Ist ein Segen. Das Zweite, er ist nicht ganz präzise, wo er sagt: Du nennst mich gut. Die Krux an der Geschichte ist, wenn du mich gut nennst, heißt das, ich bin eigentlich der Sohn Gottes. Ich bin ganz direkt auf einer Ebene mit Gott. Ich bin der Messias. Und wenn ich was sage, dann musst du das auch tun. Macht er ja am Schluss nicht. Und dann sagt er, ich habe die Gebote gehalten. Und da geht es um die zweite Tafel der Gesetze, um die Nächstenliebe. Und da ist er auch nicht ganz präzise. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das wird ihm vor Augen geführt, als Jesus sagte, ja, dann nimm doch das, was dir anvertraut ist, die Güter, und gib sie am Menschen. Ich habe länger über diese Geschichte nachgedacht, bis ich irgendwann auf einen Hintergrund gekommen bin. Das ist jetzt nicht, dass ich damit in meinem Examen, theologischen Examen, hätte bestehen können. Das gebe ich ehrlich zu. Ich weiß nicht, ob Sie den Gerhard Schmidt kennen, Studienleiter vom BSB. Mit dem habe ich zusammen studiert. Also wir waren an einer richtig guten evangelikalen Hochschule. Und ich liebe auch Exegese, aber ich liebe es auch, manchmal außerhalb der Linien zu denken. Da prallen für mich zwei Welten aufeinander. Und da heißt es, und das ist der Vers, an dem mir das so auf einmal deutlich wurde, dass Jesus ihn ansah und er gewann ihn lieb. Und ich glaube, der junge Mann hat das gespürt. Er hat gespürt, da begegne ich einer Welt, nach der ich mich immer gesehnt habe. Ich habe ja am Anfang erzählt von dem Elfjährigen und den Eltern, von Kindern und Eltern, von Kindern und Väter, Kindern und Mütter. Man sagt, Kinder, die nicht geliebt werden, werden Erwachsene, die nicht lieben. Und ich frage mich manchmal, wo ist die Liebe geblieben, die in diesem Augenblick diesem reichen jungen Mann ins Leben tritt. Ich mache der Generation der Älteren und der Eltern keinerlei Vorwürfe, das vorweg. Sie haben teilweise ganz schlechte Voraussetzungen, über die wir uns bis jetzt relativ wenig Gedanken gemacht haben. Weshalb es vielleicht so ist. Ich will mal eine Episode aus meinem Studium erzählen. Wir hatten einen Pädagogikprofessor, den Herrn Stückelberger, der war schon über 80. Und er sagte im Unterricht, wenn ihr Kinder im Religionsunterricht unterrichten wollt, unterrichtet von den Kindern her. In diesem Augenblick lief mein Lebensfilm ab. Das ist mir noch nie begegnet. Meine Eltern haben mich angezogen. Wir hatten immer zu essen auf dem Tisch, wir hatten nie üppig, war ja Pastor, Gehalt war schmal. Aber dass jemand sich die Mühe gemacht hat, sich in mein Leben hineinzudenken und zu denken, wie ich denke, das kannte ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie mal zurückdenken. Und ich bin, und das ist wiederum saubere Exegese, bei Jesus darauf gestoßen, dass er einen Liebesbegriff gepflegt hat, der vom anderen her denkt. Wo er nicht die Frage isoliert steht, was ist richtig und was ist falsch, sondern was dient dem anderen zum Leben? Was tut dem anderen gut? Was tut mir gut? Meine Eltern haben klare Vorstellungen gehabt, was so ein Pastorensohn sein sollte. Ein weißes Hemd am Sonntag gehörte dazu. Das ist so mein Begriff, ja. Ich sehe jetzt zum Glück hier keine weißen Hemden. Das war damals so. Und ich glaube, sie haben auch immer ein bisschen mit mir Probleme gehabt. Ich bin auch ein kompliziertes Kind gewesen, also immer sehr, sehr, sehr viel Energie und sehr viele Gedanken in alle Welt, und das fanden sie schwierig. Aber ich glaube, jeder Mensch braucht es, das, was Jesus hier diesem jungen Mann schenkt, dass der Vater einfach mal seinen Sohn nimmt und eben auf den Gottesdienst verzichtet und sagt, Kai, oder meine Frau will sagen, Kai heißt heute niemand, die denkt moderner, unser Sohn heißt Kaluka, hat einen modernen Namen, den gibt's sonst nicht, hat sie erfunden, mussten wir anmelden, haben wir aber auch genehmigt gekriegt, wie Carlotta, Kaluka. und dass man ihn anschaut und ihn sagt, ich bin so stolz, dass du da bist, dass es dich gibt. Und wir haben das Glück, dass es wirklich bei uns so ist, dass wir ihn von Herzen lieben. Und ich weiß, dass er weiß, wenn ich ihn heute nach einer Woche, ist er jetzt im Rheinland, Richtung Westerwald, bei Uckerath da, bei einem seiner Freunde, wenn ich ihn abhole, der freut sich, mich zu sehen, und ich freue mich, ihn zu sehen. Der sagt, ah, der Alte kommt. Obwohl ich ein Alter bin im Vergleich. Aber wenn wir das mal reflektieren, wenn wir das zurückdenken, Frau, auf uns, wann haben wir das erlebt? Dass uns der Vater oder die Mutter, die, natürlich, wenn es passt, das ist ja so auch, selbst die Hände jemanden auf die Schultern zu legen, ist ja Empathie, muss sehen, ob das auch ein Sohn möchte. Ich wollte es nämlich nie. Ist ja manchmal eigen. Aber dass man ihn so einfach, wie es ihm gut tut, und ihm in die Augen schaut, nicht manipulativ, sondern von Herzen ihm das zuspricht. Haben wir das erlebt? Sitzen hier von den 200 Leuten 150, die das so erlebt haben? Ich würde behaupten, ich würde mein Haus, glaube ich, drauf wetten zu sagen, es sitzen 150, die es nicht erlebt haben. Warum ist das so? Ich habe ein Buch gelesen, es gibt ein bekanntes Buch von einer Journalistin, die aus Köln kommt, hier um die Ecke, Sabine Bode. Ich habe gesehen, in der Gemeinde gibt es auch Bode, kann man sich leicht merken, Sabine Bode. Der Mann ist irgendwie, hat was mit Psychoanalyse zu tun, und sie hat über Kriegskinder gesprochen, ist zu denen nach Hause, hat da recherchiert, und es hat dramatische Dinge. Ich kenne das ja von meiner Oma, die einen Granatsplitter im Gesicht trägt, die die Geschichten erzählt, wie es in Berlin war, im Keller und oben das Haus zerbombt und viele andere, noch viel schlimmere Dinge. Und er sagt, das ging zu Herzen und das war grausam, was ich da erlebt habe. Und dann hat sie ein neues Buch geschrieben, Kriegsenkel. Das ist die Kriegskinder, sind ja Generation 30, 40. Meine Mutter ist 29, Vater 33, Schwiegermutter 30, Vater 33. Also genau die Generation sind die Kriegskinder. Und die Kriegsenkel sind dann so, die in 60er, 70er Jahren geboren sind. Ich habe es knapp verpasst, aber ich zähle mich mal dazu, ja. Und sie sagt, ich bin auch zu denen nach Hause gefahren. Der Vorgarten, der Rasen, picobello. Das Haus, sauber, picobello. Aber ich bin auf eine Atmosphäre gestoßen, die ich überhaupt nicht beschreiben kann. Es war eine graue Substanz des Nichts. Das ist die Emotionalität. Das ist das, worauf es ankommt, auch in einer Familie, was Nestwärme erzeugt. Verstehen Sie? Also wir haben hier auch ein Problem, was Gründe hat, auch in unserer Geschichte unter Umständen Gründe hat. Und was ich glaube, dass wir auch als Christen gut daran tun, weil ich sage, wenn Familien eine gute, warme Atmosphäre haben, dann hat eine Gemeinde eine warme Atmosphäre. Und darauf kommt es an, das Allerwichtigste. Der Hirschhausen, der Kabarettist, hat mal gefragt in allen Krankenhäusern, was dem Patienten in Deutschland am wichtigsten ist, Hygiene oder ein Facharzt. Sie haben gesagt, die Atmosphäre war Platz 1. Die Wertschätzung, wie wir miteinander umgehen, wie Herz mit Herz sich verbindet. Und ich glaube, dieser reiche junge Mann hatte viele Güter. Entweder war er sehr fleißig, oder der Vater war schon, ich sag mal, nach heutigem Stand Unternehmer. Und ich postuliere, das ist eine Denkvoraussetzung. Ich weiß, ich war ja nicht dabei, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Da war er, ein Kind ist ja mit 4 Jahren schon fertig, was das angeht. Und da war er und hat das gebraucht, dass sein Vater ihm das zuspricht: Mensch, ich bin froh, du bist mein Prinz. Dass du da bist, dass es dich gibt. Du bist, so wie du bist, vollkommen in Ordnung. Dass es natürlich andere Lektionen auch gibt, klar. Und das war nicht da. Es heißt, wenn du viel arbeitest, musst du ja irgendwo die Zeit herbekommen. Du kannst nicht viel mit deinem Sohn verbringen und viel arbeiten. Ich kenne jemand, der hat seinen Sohn nachts um 1 geweckt, wenn er von der Firma kam, und hat mit ihm 1 Stunde gespielt. Später hat der junge Onkel zu ihm gesagt. Das ist wirklich wahr. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht irgendwie auf allen Hochzeiten tanzen. Du musst, und so war es wahrscheinlich auch bei ihm. Er hat sich die Anerkennung woanders hergeholt. Die Liebe ist das Gesunde, das ist die gesunde Nahrung, wenn wir essen, wovon wir nicht krank werden. Aber wenn wir uns die Anerkennung über Leistung holen, dann ist das ungesund. Dann ist das nicht das, was unserem Körper und unserer Seele gut tut, sondern es wird uns schräg machen und wir werden Probleme haben in der Beziehung zu unseren Kindern, in unserer Ehe und so weiter, die wird auch schräg sein. Oder wir werden, das ist die gleiche Wurzel, nicht nur in die Leistung gehen, sondern in die Verweigerung, um Anerkennung zu bekommen. Deswegen oft hat das beides dieselbe Wurzel. Und ich finde es wichtig, und das, da bin ich wieder ganz biblisch, dass ich sage, dass wir denken immer, Glaube ist, dass wir dogmatisch an die Jungfrauengeburt glauben, dass Jesus Christus stellvertretend für unsere Sünden gestorben ist und was wir über die Schöpfung denken und dies und jenes. Alles ganz wichtige Themen, auch für mich. Aber ich habe herausgefunden, Sünde ist als allererstes auch ein Beziehungsbegriff, wie wir denn miteinander leben. Und deswegen, das hat mich gepackt. Wenn wir heute über Evangelisation nachdenken, sagt Jesus, schaut euch die Leute an, meine Leute, und dann werdet ihr erkennen, dass es mich gibt. Schaut euch, wie die miteinander umgehen, weil die aus ihrem steinernen Herz ein Herz bekommen haben, was fühlt, sagt die gute Nachricht, Hesekiel. Es ist also Hoffnung, es war auch noch Hoffnung für mich, dass mein hartes Herz, ich war ein Leistungstyp, weich wurde. Weich wurde für meine Frau als allererstes. Weich wurde für meinen Sohn. Weich wurde auch als Pastor für die Gemeinde, für viele Menschen in Not. Und versteht ihr, wenn man so groß wird über Leistung und sich so ernährt, das ist wie auch eine Form von Droge, die einen vergiftet. Und dann kommt Jesus. Und er sagt jetzt, junger Mann, ich biete dir das an, was du dir immer gewünscht hast. Und er hätte am liebsten beides genommen. Sein altes System von Sicherheiten, an das er gewöhnt war, und das Neue, die Liebe. Aber Jesus sagt, das geht nicht. Du kannst nicht auf beiden dein Leben gründen. Du musst eins loslassen, um das andere zu bekommen. Und deswegen war er so entsetzt, dass er das so gerne gehabt hätte, weil er sich immer so danach gesehnt hat und jetzt bekommt er es nicht. Es sei denn, wir wissen es nicht, vielleicht ist er hinterher noch dazu gekommen. Für mich ist diese Geschichte ein Anstoß, darüber nachzudenken. Ich habe das im Computer, gibt es ein BIOS, ein Basic Input-Output-System. Was sind die grundsätzlichen Dinge, die wir und die unser Leben geprägt haben? Und was geben wir weiter an die nächste Generation? Und geben wir Jesus eine Chance, zwischendrin auch Systeme auszutauschen. Und wir Deutschen sind immer klasse in Analyse, aber war ja lange in Amerika. In Amerika sind die klasse in Lösungen finden. Und mir geht's auch darum, Wege aufzuzeigen jetzt, auch persönliche Wege, wie ich da rausgefunden habe, die vielleicht aber den einen und anderen helfen. In der Situation, in der er gerade ist. Ein Schlüsselvers ist Psalm 62, Vers 9. Liebe Leute, schüttet euer Herz aus. Die Dinge, die wir tatsächlich erleben, die Dinge, die uns tatsächlich Schmerzen machen, sie zu Gott zu bringen. In der Zeitung stand, entweder du betest oder du steigst aus. Zum Beten braucht man mich nicht zu zwingen. Mit Gott zu reden ist das Schönste, was es gibt. Es ist für mich das Schönste, ich kann ihm alles sagen. Wenn ich mit meinen Hunden morgens gehe, bin ja heute Morgen auch gegangen, ich bete laut, ich gucke mich zwar vorher um, ob noch jemand da ist, und ich habe ja nur eine laute Stimme, sagt meine Frau immer, eine laute Stimme. Meine Mutter hat immer gesagt, Lunge, du musst laut reden, weil damit dich die älteren Leute später hören, die wussten schon, was ich werde. Meine Frau, die kommt aus dem Siegerland, für die rede ich zu laut, aber ich rede laut, auch wenn ich bete, und ich sage ihm die Dinge, ich sage Gott die Dinge, die meine Seele bedrücken. Ich habe Phasen im Leben gehabt, wo ich eine Woche oder Wochen geweint habe vor Gott. Wo mir Dinge bewusst geworden sind, wo ich an meine Schmerzen rangekommen bin, denn das verursacht Schmerzen, wenn es diesen Vater zwar als Ernährer gibt, aber nicht als Versorger deiner Seele. Oder ich habe immer wieder reflektiert, wenn ich Erlebnisse hatte. Ich hatte eine Kollegin, eine Sekretärin in einer Gemeinde. Wenn ich Probleme hatte, konnte ich dorthin und die konnte trösten. Das fand ich sowas von großartig. Das Trösten, das Wort kommt von Eiche, wo man sich anlehnen kann und die ist stabil. Die das aushält, die einem keine Vorwürfe macht. Und da habe ich etwas von dieser Dimension bekommen, mitbekommen, die es gibt, was alles in Beziehungen sein kann. Und ich bin heute mehr denn je davon überzeugt, dass es darum geht, einfach, dass Jesus uns zu Menschen machen möchte, die Gott als allererstes lieben, die radikal mit ihm gehen, die alles für sein Reich geben, ihn an erste Stelle setzen, aber die Menschen lieben. Und Menschen, das sind als allererstes die eigenen Leute zu Hause. Vater und Mutter, die Kinder, die Geschwister. Und dann aber auch mit den Menschen, wo man zusammen ist als Gemeinde, aber mit allen Menschen, denen wir begegnen, die einfach eine Menschenfreude entwickeln. Und da, ich habe manchmal gehört, ja, ich bin Hamburger, ich bin so reserviert, oder ich bin Siegerländer, ich bin so schüchtern, oder dies oder jenes. Das zählt alles nicht bei Jesus. Jesus will allen helfen, da Schritte zu machen. Da können wir nicht sagen, dieses Kapitel hast du nur den Bayern geschrieben oder so. Oder den Rheinland, wir sind ja hier im Rheinland, ne? Da geht das ja noch ein bisschen besser alles. Einfach die Dinge, die du erlebst, aber auch die Dinge, die schweren Dinge, Gott zu sagen. Und nicht in der Gebetssprache so, oh, ich habe früher immer gebetet und haben die Eltern gesagt, du betest so schön. Ja. Und ich hatte fast so eine Gebetssprache in der Berliner Gemeinde entwickelt als 14-Jähriger. Bis ich irgendwann mal realisiert habe, man kann mit Gott respektvoll ganz normal reden, so wie ich jetzt auch rede. Und man darf auch mal so sein, wie man sonst ist. Man darf vor Gott sowieso so sein, wie man ist. Authentisch, ehrlich. Man kann auch Gott vorschlagen, wie man es macht, wie er es machen soll. Gott freut sich, wenn du dir eigene Gedanken machst. Gott freut sich, wenn du eine eigene Analyse machst. Gott freut sich, wenn du eine eigene Meinung hast. Und diese dann ihm hingibst und sagst, aber ich will deine Wege gehen. Und das ist so eine Einladung, eine grundsätzliche Einladung. Komm zu Jesus. Finde bei ihm vielleicht als allererstes so ein Zuhause, wo du auf einmal merkst, was er über dein Leben spricht. Und du wirst merken, es ist jenseits von dem, was du denkst. Ich kann mich erinnern, ich saß hinten im Gottesdienst, war ich noch jung und ich fand die Gottesdienste immer fürchterlich langweilig. Predigten dauert manchmal eine Stunde, ich mache auch jetzt gleich Schluss. Und ich fand sie langweilig, aber dann ging folgender Prozess ab. Ich darf sie gar nicht langweilig finden. Das ist doch Gottesdienst. Und ich weiß, diesen einen Gottesdienst war in Hamburg, tippte mir Gott wie auf die Schulter und sagt, Dietrich, das ist langweilig. Ihr glaubt gar nicht, wie das meiner Seele gut getan hat. Dass ich die Dinge, die ich empfunden habe, die sind so. Ich darf auch ein Stück weit mir selbst treu bleiben, die Dinge ernst nehmen, die ich empfinde. Klar, nicht absolut. Ne, dass ich dann hoch aufgestanden bin, habe gesagt, also ich habe heute gefunden, der Gottesdienst ist langweilig und Gott hat gesagt, das ist langweilig, ich wollte euch mal die Meinung sagen. So nicht, aber ihr versteht. Und so gab es immer wieder Zusprüche Gottes, wo er einfach Dinge in mein Leben hineingesprochen hat, durch seinen Heiligen Geist, durch sein Wort, die mir eine ganz neue Welt über mich geöffnet haben, über wie er Menschen sieht und so weiter. Und das ist dieser Schlüsselvers. Liebe Leute, schüttet euer Herz aus. Denn Gott will auf dich hören und Gott wartet auf dich. Und das ist der Sinn, wofür wir alle da sind, mit ihm in Gemeinschaft zu leben. Und ich glaube, wenn wir dann zu Menschen werden, bei denen das stoppt, dass wir aus unserer Leistung eben unser, ich meine, Rasen ist immer noch kurz und ich liebe immer noch ein sauberes Haus, aber ich weiß, das ist nicht immer oberste Priorität. Wichtiger ist, dass meiner Frau gut geht und meinem Sohn gut geht. Und deswegen ist es auch manchmal nicht so, wie ich es gerne hätte. Die Atmosphäre ist wichtig, dass wir zu Menschen werden, die ein Herz haben füreinander. Und ich glaube, davon würden wir alle profitieren. Ich würde gern zum Schluss beten. Vater, dein Heiliger Geist bringt Dinge ans Licht und auch während man predigt, werden wir an Situationen erinnert. Und es ist auch ganz selbstverständlich, dass man die dann mitnimmt und weiter nachdenkt. Gib du dazu Raum. Aber du willst nicht nur Dinge antippen, die vielleicht schwierig sind, du willst uns einfach neues Leben geben, du willst Herzen verändern in Herzen, die fühlen. Du willst Beziehungen heilen. Du willst uns gescheit machen, wie wir miteinander umgehen. Und du willst auch die Atmosphäre in den Häusern, in den Familien verändern. Und dazu brauchen wir deine Hilfe. Und wo es Dinge gibt, die auch ganz schwer zu verarbeiten sind, wo man Sachen Jahrzehnte mit rumgetragen hat und dann irgendwann mal drauf stößt, das hat da und damit zu tun, dass ich so ein Verweigerer oder Leistungsmensch geworden bin und man merkt den Schmerz, auch den Ärger, dass man so solche Wege, dann gib du dazu Gnade, gib gute Gesprächspartner, gib Zeiten auch der Heilung, gib Verarbeitung und dann gib auch, dass Dinge auch abgeschlossen werden können. Und neues Leben beginnt. Und ich möchte dich bitten für jeden, der hier sitzt, dass du uns hineinnimmst in deine Wege und dass du uns auch die Sorgen abnimmst, die wir alle haben, dass wir sie auf dich wälzen können und dass wir merken, wenn wir das tun, dass du eingreifst und dass du handelst. Amen.